synchrone Geschichte, Verbrechen, die größten Kriminalfälle aller Zeiten.
Hallo und willkommen zu unserem True Crime History Podcast. Im Studio wie immer mit mir Martina Winkelhofer. Hallo Martina.
Hallo.
Heute habe ich das mörderische Lächeln von uns beiden aufgesetzt, weil ich habe heute den Mord mitgebracht. Und zwar geht's um einen mörderischen Gasmann. Und wir versetzen uns zurück an den 31. August 1970. Da sitzt eine 79-jährige Frau, die heißt Josefa Vierlinger, in ihrer gemütlichen Wohnung in Wien, trinkt ihren Nachmittagstee. Es ist nämlich ein schöner Spätsommertag. Ein leichter Wind zieht durch das geöffnete Fenster. Sie hat eigentlich nichts Besonderes vor. Auf einmal schrillt die Türklingel. Sie denkt sich, wer kann das sein? Ich erwarte ja keinen Besuch. Schaut brav durch das Guckloch, durch den Spion. Weil was weiß man schon als alte Frau? Ist man ein einfaches Opfer und da steht davor ein netter, pummeliger Mann, der einen Ausweis hinhält und sagt: Grüß Gott, gute Frau, ich bin vom Gaswerk. Es gab Berichte über Probleme mit den Gasleitungen und ich müsste das bei Ihnen überprüfen. Und was man vielleicht dazu sagen muss, damals war das Gas noch völlig geruchslos. Das heißt, wenn das undicht war, konntest du einfach relativ leicht daran sterben, weil das Stadtgas eben sehr, sehr giftig war, aber keinen Geruch hatte.
Das heißt, es war per se nicht verdächtig, wenn jetzt der Gasmann vor der Tür stand.
Das war jetzt nicht jeden Tag der Fall, aber das war schon was, was man kannte. Mhm. Und man war eigentlich auch froh, wenn er vorbeikommt, weil eine gewisse Grundangst, dass da irgendwas undicht sein könnte oder so, war immer vorhanden. Sie zögert einen Moment, aber der Mann, der schaut doch vertrauenswürdig aus und den Ausweis hat er auch und auch der sieht echt aus und sie öffnet die Tür und bittet ihn hinein und er geht in die Küche und sagt, ah, da ist der Gasherd, den schaue ich mir gleich einmal an, ob da alles dicht ist und dann sagt er, es ist heute wirklich sehr heiß an diesem späten Augusttag, könnten Sie mir ein Glas Wasser bringen? Und sie sagt, ja klar, geht ins Wohnzimmer, wo sie eine Karaffe hat, um ihm ein Wasser zu holen und während sie sich abwendet, öffnet der gute Herr Sassack die Schränke in der Küche und durchwühlt alles nach Wertsachen. Findet einen Umschlag mit Geldscheinen und den steckt er blitzschnell ein. Aber in der Sekunde kommt die Josefa mit dem Wasser zurück, sieht ihn, wie er den Schrank schließt und sagt, was machen Sie da? Haben Sie etwa, ja, und sie will eigentlich sagen, mich beklaut. Aber bevor sie den Satz beenden kann, schlägt Sassack sie brutal mit der Handkante ins Gesicht. Sie fällt zu Boden, ihr Kopf schlägt hart auf den Fliesen auf. Sie bleibt regungslos liegen und Sassack durchsucht völlig ruhig weiter die Wohnung, findet noch einige Schmuckstücke, die er mitnimmt und flieht dann durch die Hintertür. Und niemand hat ihn gesehen. Die Straße ist komplett menschenleer. Und diese Sache sollte sich immer wieder wiederholen. Das war nicht der Beginn einer mörderischen Serie, die Harald Sassack in den folgenden 2 Jahren fortsetzen sollte. Er nutzt die Gutgläubigkeit und das Vertrauen älterer Menschen aus und weiß, Gasmann erwarten die auch von Zeit zu Zeit, hat einen gefälschten Ausweis, hat aber auch ein sehr gutes Auftreten und will sie eigentlich nur beklauen, aber wenn er merkt, dass er beim Stehlen erwischt wird, tötet er sie einfach. Also er hat da null Hemmungen, weil er sagt, ansonsten will ich drankommen wegen Diebstahls und seine Taten versetzen Wien in Angst und Schrecken. Weil er auch nicht wusste, dass es der Gasmann war. Auf einmal gab es eine unerklärliche Mordserie an Pensionisten, die alleinstehend in Wien leben.
Und was weiß man über diesen Mörder Sassack? Wie wird der greifbar? Was kann man über ihn sagen?
Naja, er wurde 1947 im Burgenland geboren, in Oberwart, in bescheidenen Verhältnissen. Seine Eltern waren einfache Leute, der Vater war Maurer, die Mutter arbeitete als Kellnerin. Und er musste schon früh lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und eigentlich hat das ganz gut begonnen. Er hat die Schule abgeschlossen und nach der Schule eine Ausbildung zum Installateur gemacht. Danach hat er seinen Grundwehrdienst beim Bundesheer abgeleistet und ist dann allerdings nicht in den Installateursberuf zurückgegangen, sondern hat genauso wie seine Mutter als Pfleger im Krankenhaus Leins in Wien gearbeitet.
Und wann kommt der Bruch? Also das klingt jetzt alles wie eine ganz normale Karriere. Wann kommt der Bruch, wo er dann zum Mörder wird?
Dadurch, dass er an Gelbsucht erkrankt ist und war einige Wochen nicht arbeiten, konnte allerdings keine Bestätigung eines Arztes vorlegen, dass er Gelbsucht hatte und wurde deswegen einfach wegen Arbeitsverweigerung entlassen. Und das war's eigentlich. Also bis dahin war sein Leben, wie du sagst, durchaus durchschnittlich. Und jetzt geht's mit ihm rasch abwärts. Er wird schwerer Alkoholiker, sitzt immer bei einem Branntweiner für unsere jüngeren Hörer. Sowas gibt's ja heute zum Glück nicht mehr so. Das waren Stuben, die schon um 4 Uhr in der Früh aufgesperrt haben, damit die echten Alkoholiker schon vor der Arbeit ihren Alkohol bekommen konnten. Es gab schon in der Monarchie, da wurden die kaiserlich konzessionierte Branntweiner genannt. Und dort lernt er dann Johann Scharaditsch kennen, der sein Komplize wird. Die beiden versaufen Geld und wenn sie keins mehr haben, was machen sie? Sie machen wieder kleine Gaunereien, um wieder zu neuem Geld zu kommen.
Das heißt, entsteht da die Idee, als Gasmann sein Einkommen ein bisschen aufzubessern? Und vor allem, wie kommt er auf die Idee, sich als Gasmann auszubilden?
Als Gasmannmörder, genau. Dieser Gastrick entstand komplett zufällig. Denn eines Tages sitzt er wieder bei seinem Branntweiner, kommt eine ältere Frau vorbei und sagt dem Wirten, mein Gasgerät, das gehört überprüft. Und er ist ja Installateur gelernter. Also er kann das ja eigentlich. Mhm. Und geht zu ihr in die Wohnung und sagt, ja, das mache ich noch gleich. Da brauchen wir jetzt nicht extra auf den Mann vom Gaswerk warten und so weiter. Und was macht sie? Sie gibt ihm danach ein großzügiges Trinkgeld. Und wo ist das? In einem Versteck in der Küche. Warum Versteck in der Küche? Man muss sagen, das sind teilweise noch Leute, die kein Vertrauen in Banken hatten. Mhm. Wir reden hier von 1970. Das heißt, wenn die 80 Jahre alt sind, sind sie so 1890 geboren. Das heißt, die haben schon die Weltwirtschaftskrise erlebt, den Zusammenbruch der Kreditanstalt, vieles andere mehr.
Die Währungsumstellungen.
Die Währungsumstellungen, genau. Das heißt, die haben wirklich das Gefühl gehabt, lieber habe ich das Ersparte bei mir zu Hause, als dass ich es auf ein Konto lege. Man muss ja sagen, damals waren ja generell Konten noch nicht so wahnsinnig verbreitet. Die Pension wurde vom Geldbriefträger ausgezahlt. An jedem Ersten, ich durfte auch einmal als Geldbriefträger arbeiten. In den 80er Jahren war das noch so, wo du wirklich den Leuten dann die Pension Cash auf den Tisch ausgezahlt hast.
Das macht sie dann natürlich zu Leichenopfern, so
absolut,
wie sie alten Menschen Geld zu Hause haben.
Genau, sie sind alt, sie sind schwach und sie haben Bargeld zu Hause. Ja. Mhm. Insgesamt hat er zwischen 1970 und 1972 11 Überfälle gemacht, bei denen insgesamt 7 Menschen gestorben sind. Und das ist das eigentlich Dramatische dran, dass seine Gewaltschwelle extrem gering war. Vielleicht auch wegen des Alkoholkonsums, man weiß es nicht. Aber es ist ja eine Sache, jemanden um ein paar hundert bis ein paar tausend Schilling zu erleichtern. Es ist eine andere Sache, dafür einen Mord in Kauf zu nehmen.
Und wie liefen diese Verbrechen ab? Hat er ein gewisses Muster gehabt, abseits der Tatsache, dass er immer als Gasmann gekommen ist?
Im Prinzip schon. Also er hat zuerst einmal gewusst, welchen Opfertyp brauche ich. Also ich brauche Leute, die tendenziell älter sind und Bargeld zu Hause haben. Und er hat diesen Schmäh mit, ich gehe rein, fragt dann nach einem Glas Wasser. Sobald die Leute außerhalb des Sichtbereichs waren, hat er begonnen, die Wohnung zu durchsuchen. Der gleiche Modus operandi, wie er es bei der Frau Vierlinger am Anfang gemacht hat, hat er zum Beispiel nur wenige Monate später bei einem Mann gemacht, namens Richard Langer. Also er hat auch überhaupt keine Geschlechtsvorlieben oder so, dem ging es ja wirklich nur ums Geld. Auch hier wieder, ich bin der Gasmann, Gasleitungen überprüfen. Er wird ertappt vom Wohnungseigentümer, der immerhin schon 86 Jahre alt ist, legt ihn brutal zusammen. Der Mann erleidet 20 Rippenbrüche und stirbt noch am Tatort. Also er hatte scheinend eine Selbstüberhöhung gegenüber seinen Opfern, die bedeutet hat, entweder du oder ich. Und eigentlich der Outcome ist für mich klar, es heißt ich und was mit dir passiert, ist mir eigentlich wurscht. Also er wollte sie sicher nicht alle töten, aber er hat es natürlich mit großer Freude in Kauf genommen. Die 69-jährige Aloysia Meschnark am 27. März 71, die lässt ihn in die Wohnung. Sie überlebt zunächst, stirbt aber dann 17 Tage später an Nierenversagen im Spital, weil sie nie wieder bei Bewusstsein war, konnte sie selber dann auch nicht mehr Aussagen treffen, wie der Mann denn ausgesehen hat.
Und wie gelingt jetzt die Entdeckung? Welchen Fehler macht dieser Mörder?
Er ist ja äußerst vorsichtig und hinterlässt kaum Spuren. Aber natürlich kannst du nicht vermeiden, dass dich irgendjemand mal irgendwo im Treppenhaus sieht oder so. Zumal ja mit der Zeit die Polizei schon natürlich einen höheren Fahndungsdruck hatte. Er war ja recht durchschnittlich aussehend, mollig gut gekleidet, einen gefälschten Ausweis hat er gehabt. Das war im Prinzip das, was die Polizei sich irgendwann einmal schon zusammenreimen konnte. Aber jetzt passiert was Tolles. Die Nachbarin eines Opfers ist ausgerechnet eine Frau, die als Grafikerin arbeitet. Und sie hat sich an Sasaks Gesicht gut erinnert und geht zum Polizeizeichner und gemeinsam fertigen sie ein Phantombild an. Und ein Kellner eines Hotels erkennt dann Sasak auf dem Bild und verständigt sofort die Polizei. Und die Polizei nimmt ihn fest, als er gerade ein Glas Wein getrunken hat. Da muss ich vorstellen, der Mann hat pro Tag ungefähr 4 Liter Bier getrunken und 2 Liter Wein. Also wirklich ein schwerer Alkoholiker. Und führen ihn ins Sicherheitsbüro und noch im Auto am Weg ins Sicherheitsbüro gesteht er alle Taten.
Interessant finde ich, dass bei dem Prozess, der jetzt kommt, ja ein ganz bekannter Mörder, muss man auch sagen, des 20. Jahrhunderts, eine zentrale Rolle spielt, nämlich als Gutachter.
Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte.
Da musst du jetzt wirklich unseren Zuhörern mehr erzählen, weil dieser Mann, der das Gutachten macht, hat wahrscheinlich noch viel mehr Menschen auf dem Gewissen, oder?
Ja, absolut. Also es ist eine der irrsten Geschichten. Sasak wird also verhaftet, wird ihm der Prozess gemacht. Es ist alles nicht wahnsinnig schwierig, weil er vollgeständig ist. Also es ist in der Sache eigentlich klar. Die Frage ist eher mehr, ist er zurechnungsfähig, ist er unzurechnungsfähig, ist er ein pathologischer Täter etc. etc. Und dazu braucht man einen Sachverständigen, klar. Und wer ist das? Niemand geringer als Heinrich Groß. Wer ist Heinrich Groß? Heinrich Groß war einerseits ein Bombennazi, gut, das waren viele, aber er war zweitens ein Bombennazi, der auch noch während des Zweiten Weltkriegs das Krankenhaus am Spiegelgrund geleitet hat in Wien. Und da wurden Kinder umgebracht. Und zwar systematisch im Rahmen der sogenannten Aktion T4 der Nazis, wo unwertes Leben vernichtet wurde. Und es wurde nicht nur vernichtet, sondern es wurden vor allem grausame Experimente an ihnen durchgeführt. Also er hat zum Beispiel den Kindern tödliche Substanzen verabreicht, hat sie hungern lassen, in eiskaltem Wasser liegen lassen, um zu schauen, welche Auswirkungen haben Kälte, weil das einfach aus kleiner Sicht sowieso unwertes Leben war. Und da kann man das einfach machen. In Summe 772 Kinder hat er ermordet.
Was man sich natürlich jetzt fragt nach all dieser Zeit ist, wie konnte dieser Heinrich Groß durch dieses doch recht engmaschige Netz der Entnazifizierung durchkommen und vor allem hat sich niemand erinnert an dieses Ausmaß an Verbrechen?
Ich glaube, es haben sich genügend erinnert, aber viele, die sich erinnert haben, wollten sich vielleicht nicht erinnern, weil sie sich dann auch an ihre eigene Position in dieser Zeit erinnert hätten und das war vielen sehr, sehr unangenehm. Du hast vollkommen recht, 1950 wurde Groß sogar einmal kurzfristig verurteilt, aber das Urteil wurde 1951 schon wieder aufgehoben und er durfte seine Karriere als Neurologe fortsetzen, hatte auch eine hohe Funktion im Bund Sozialistischer Akademiker, einer Vorfeldorganisation der SPÖ und war da sehr, sehr gut verankert und hatte natürlich dann auch seine und seine Leute, die ihn entsprechend geschützt haben. Und erst in den 90er Jahren, also viel später, weil der Prozess gegen Sassak, über den wir gesprochen haben, da reden wir jetzt von 1972, 73, erst in den 90er Jahren tauchen neue Beweise auf. Unter anderem hat er zu Hause die Gehirne von 400 Kindern in seiner privaten Sammlung aufbewahrt. Da haben sie in den 90er Jahren auch gedacht, also irgendwie gehört sich das nicht. Da ist er dann wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Das wusste ich nicht, dass er die Gehirne seiner eigenen Opfer quasi zu Hause aufbewahrt hat.
Absolut, ja.
Unglaublich.
Ist wirklich irre.
Es kam ja dann zum Prozess, relativ schnell.
Es kam auch deswegen zum Prozess, weil natürlich in den 90er Jahren die Zahl der NS-Täter, die noch in der Justiz tätig waren und so weiter, deutlich geringer war. Das heißt, viele Dinge, die man in den 50er Jahren, 60er Jahren noch gerne unter den Teppich gekehrt hat, sind in den 90er Jahren nicht mehr so unter den Teppich gekehrt worden. Dazu muss man sicherlich auch sagen, trägt die ganze Sensibilisierung dem Waldheim-Präsidentschaftswahlkampf bei, der Besuch von Franz Vanitzky in Yad Vashem, wo erstmalig Österreich seine Täterrolle eingestanden hat, eh schon ironisch gesagt, wie viele Jahre, 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs in etwa.
In den 1980er Jahren, beginnende 1990er Jahre, kommt es da jetzt wirklich zu einem Wandel?
Genau, man stellt sie vor Gericht, allerdings heißt das ja noch lange nicht, dass man vor Gericht jemanden stellt, dass da noch was passiert, denn Groß behauptet, er leidet unter Demenz und wenn du unter Demenz leidest, bist du nicht verhandlungsfähig, was ja auch Sinn macht, weil du sollst als Angeklagter in der Lage sein, dich selber zu verteidigen. Und wenn du sagst, ich kann mich nicht verteidigen, weil ich mich an alle diese Tatbestände nicht mehr erinnern kann, dann bist du verhandlungsunfähig und bist du verhandlungsunfähig, darf gegen dich nicht verhandelt werden. Also soweit vernünftig.
Und war das ein kalkulierter Schachzug von Groß so darzustellen, dass er Demenz hat, weil er hat ja wahrscheinlich gewusst, was so, ich meine als Neurologe weiß er natürlich, was für die Anzeichen von Demenz sind.
Wenn's ja, absolut. Du sagst es ganz genau, wie es ist. Wenn es jemand weiß, wie es geht, dann ist es er. Und es funktioniert auch. Im Jahr 2000 wird das Verfahren gegen Groß endgültig eingestellt. Die Gerichte entscheiden, dass er aufgrund einer angeblichen Demenz eben nicht mehr verhandlungsfähig ist. Und der Mann, der so viele Leben auf dem Gewissen hat, kommt damit letztlich völlig unbehelligt davon. Spannend ist natürlich, das Gericht stellt das ja nicht selber fest, weil sie sagen, ich bin der Ansicht, sondern es gab ein Gutachten. Für dieses Gutachten braucht es auch einen Gutachter und das hat Reinhard Haller geschrieben. Reinhard Haller ist so einer der Doyene unserer Gerichtspsychiater, hat unter anderem Jack Unterweger angesehen und viele andere mehr. Und er hat Haller damals Demenz attestiert. Das ist bis heute sehr umstritten. Da gibt es mehrere Erzählvarianten. Die offizielle ist, dass die Diagnose korrekt war, weil die Symptome tatsächlich da waren. Also Groß hat sie offenbar gut vorgetäuscht. Warum wissen wir, dass er sie vorgetäuscht hat? Das ist ganz spannend, weil er nach ein paar Wochen ein Interview gegeben hat, in dem er sich im Detail zu den Vorgängen in den 40er und 50er Jahren geäußert hat. Also das ist für jemanden, der unter Demenz leidet, schlicht nicht möglich.
Und das hat er nach dem Urteilsspruch getan?
Das hat er nach dem Gutachten getan, ja. Und am Ende war es dann so, Haller wird ihm vorgeworfen, dass er teilweise Befunde gemacht hat, die damals nicht mehr lege artis waren, dass man das schon anders gemacht hätte. Gibt dann einen anderen Psychiater, dem das vorgeworfen hat. Der musste wiederum einen Widerruf unterschreiben, dass er das nicht mehr behauptet. Also es ging da hin und her zwischen den Leuten. Aber was man sagen kann, ist aufgrund des Verhaltens Groß in diesem Interview, nachdem er angeblich dement war, dass er Haller zumindest getäuscht hat. Also ich glaube, das kann man ziemlich sicher sagen.
Wie hat denn denn die Öffentlichkeit reagiert auf diesen Fall damals, auf das Verfahren, auf diese ganzen Hinweise, die es dann in der Öffentlichkeit gab, auch über diese furchtbare Enthüllung, dass er die Gehirne seiner Opfer daheim hatte? Ja. Wie war so die Stimmung damals?
Es gibt einen Mann, den man hervorheben muss, das war Werner Vogt, der zeitlang auch ein Unfallkrankenhaus in Wien geleitet hat und ebenfalls im BSA war, also im Bund der sozialdemokratischen Akademiker, der sich massiv dafür eingesetzt hat, dass groß verfolgt wird.
Kann sich gleich fragen, hatte der Unterstützung oder war das so ein klassischer Alleingang eines Mannes?
Ja, der hatte schon ein bisschen Unterstützung. Auf der anderen Seite gab es halt auch noch die Klick, die halt schon wirklich sehr alt war, also mit alt meinen wir wirklich 70 plus Klick, die gesagt haben, naja, das war halt eine andere Zeit und das muss man schon verstehen. Ja, also so hart das klingen mag, aber diese beiden Meinungen sind aneinander geprallt. Was auch noch ganz spannend ist, was mit den Gehirnen geschehen ist, die hat man dann danach beigesetzt. Mhm. Also die Gehirne der Kinder wurden dann am Ende des Tages beigesetzt. Ich finde es faszinierend jetzt in der Gegenüberstellung, vielleicht erklären wir noch kurz, was aus dem Herrn Sasak wurde. Der ist ins Gefängnis gekommen, ist da ziemlich lang gesessen, ist knapp vor seinem Tod rausgelassen worden und ist dann in einem Pflegeheim für arme Menschen gestorben am Ende des Tages. Für mich in der moralischen Zusammenstellung ist spannend zu sagen, sicher, was der Sasak gemacht hat, ist Mord, da muss er solcher bestraft werden. Gar nicht drüber reden, das ist ja klar. Aber es ist halt schon wirklich absurd, dass der Gutachter, der ihm unterstellt hat, sie haben, und das ist ja witzig, wenn man sich das Gutachten von Groß ansieht, sie sind ein niederträchtiger Charakter, sie sind ein typischer verschlagener Wiener. Das war quasi die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer Täterpsyche damals. Ja. Das hat alles Groß gesagt. Und das finde ich so spannend, dass Groß, der selber viel mehr Morde am Gewissen hatte, a. sich moralisch rausgenommen hat, über einen anderen Mörder zu urteilen, und B, im Unterschied zu diesem Mörder, ungeschoren davon gekommen ist.
Eine Frage, die ich mir gerade stelle, ist, vielleicht hat es das schon gegeben, ich fände es wahnsinnig spannend mal, weil du es jetzt in diesen grauslichen Worten beschrieben hast, also wie Groß den Herrn Sasak beschrieben hat, es wäre doch wahnsinnig spannend zu sehen, ob vielleicht dieser Heinrich Groß in seinen Gutachten nach 1945 vielleicht das gleiche Vokabular verwendet hat, wie bei den armen Kindern bis 45. Das wäre mal eine spannende Sache, sich das anzusehen, ob man damit eigentlich durchgekommen ist, dass man nicht einmal das Wording ändert.
Ist fast anzunehmen. Müsste man sich im Detail anschauen, wobei man sagen muss, dass die Kinder damals ja nicht begutachtet wurden, sondern das waren Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen ihren Eltern abgenommen wurden. Die hatten jetzt ja keine Straftaten begangen oder so. Insoweit wirst du jetzt da keine Gutachten finden.
Einfach welche Worte aber
vielleicht,
haben
aber vielleicht findest Menschen du trotzdem, genau. Vielleicht findest du trotzdem in anderen, sei es wissenschaftlichen Arbeiten etc., die gleichen Wordings, wie du sie nachher gefunden hast. Ja.
Ganz ein furchtbarer Fall, den du da mitgebracht hast, aber man muss leider sagen, dass der Herr Sasak gegen den Heinrich Groß ja eine wirklich kleine Nummer im Ranking der Mörder war.
Absolut richtig, aber es gilt Gerechtigkeit für alle. Dem Sasak ist auch Gerechtigkeit widerfahren, gar keine Frage. Aber Groß ist natürlich bis zum heutigen Tage eine große Wunde in der österreichischen Justiz.
Würde ich auch sagen. Ja.
Das war's für dieses Mal. Wir hören uns dann wieder so in 2 bis 3 Wochen mit einem neuen Fall. Was es genau ist, wissen wir noch nicht, aber was wir sagen können ist, ziemlich sicher wird jemand sterben.
Ziemlich sicher.
Wiederhören.